Psalm 24, heute Morgen. Es ist interessant, wenn wir den Psalm in Kontext betrachten, da haben wir Psalm 22, wahrscheinlich die genaueste Beschreibung in der Bibel, über Jesus am Kreuz, prophetisch, tausende Jahre, hunderte Jahre zuvor. Psalm 22, unseren Retter, im Psalm 23, unser Gott als der gute Hirte. Und im Psalm 24 wird uns unser Gott, wird uns Jesus als König präsentiert, der Herrschaftsanspruch auch auf unser Leben stellt. Ich möchte gerne den ganzen Psalm durchlesen zu Beginn. Von David ein Psalm: Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Denn er hat sie gegründet, über Meeren und über Strömen sie festgestellt. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen. Jakob oder Gott Jakobs nach anderen Übersetzungen ist wahrscheinlich die bessere Übersetzung. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Drei Abschnitte in diesem Psalm. Gott wird uns als König präsentiert. Zuerst als den Schöpfer. Deswegen hat er den Anspruch zu herrschen. Ihm gehört alles. Dann als zweites haben wir die Frage, wer darf Gemeinschaft haben mit ihm? Und dann als drittes die Aufforderung, die Tore weit zu machen, die Türen aufzumachen für ihn. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Alles gehört Gott. Alles. Diese Welt, das ganze Universum, besonders diese Erde, alle, die darauf wohnen, alle Pflanzen, alle Tiere, alle Menschen. Das ist das Wichtige hier. Und warum ist das so? Warum hat er den Besitzanspruch? Vers 2, denn er hat sie gegründet über Meeren und über Strömen sie festgestellt. Alles gehört Gott, weil er alles gemacht hat. Weil er der Schöpfer ist. Deswegen ist er der Eigentümer. Wir haben hier poetische Sprache natürlich. Dass er die Erde gegründet hat über den Meeren, erinnert uns an den Schöpfungsbericht, dass er zuerst die Meere, das Wasser erschaffen hat und dann ist das Land erschienen, so bildlich gesprochen, gleichsam als würde es auf dem Wasser aufgebaut sein. Interessantes Bild eigentlich, erinnert uns vielleicht daran, wie instabil diese Welt ist, wie auf die Dinge dieser Welt baut, auf das Materielle, auf das Irdische, der baut auf Wasser. Wirklich, aber unser Herr ist der Fels, der unserem Leben wirklich Bestand gibt. Das ist unser Gott. Auf ihn hin sind wir geschaffen. Also keine naturwissenschaftliche Aussage in dem Sinn hier, sondern es ist poetische Sprache. Der Punkt ist, alles gehört Gott, weil er alles geschaffen hat. Deswegen gehören wir ihm, weil er unser Schöpfer ist, unser Konstrukteur. Persönlich glaube, das ist ein Grund, warum so viele Menschen Gott nicht als den Schöpfer anerkennen wollen, weil wenn sie das tun würden, dann müssten sie ihn auch als Herrn anerkennen, als den, dem sie gehören. Meiner Meinung nach ist das der Grund, warum so viele Menschen wirklich ohne zu hinterfragen an der Evolutionsreligion, möchte ich sagen, festhalten, statt an Gott als den Schöpfer zu glauben. Ich sage bewusst Religion, weil es keine naturwissenschaftliche Aussage ist eigentlich. Denn Naturwissenschaft kann nichts sagen über den Beginn dieser Welt, weil es war niemand dabei. Du kannst naturwissenschaftlich weder Schöpfung beweisen noch Evolution. Es war einfach niemand dabei. Du kannst das nicht wiederholen im Experiment und beobachten und sagen, ja, so war's und die Theorie stimmt oder die Theorie stimmt. Wir können die Fakten beobachten, die wir heute in dieser Welt sehen und sagen, okay, passen die Fakten besser in die eine Theorie oder in die andere Theorie? Aber die Theorie selbst ist weder widerlegbar noch beweisbar. Naturwissenschaft hat nichts dazu zu sagen. Und das ist das Problem oft, dass es uns als eine wissenschaftliche Tatsache gelehrt wird, die Evolution. In Wirklichkeit ist es eine religiöse Aussage, ist eine Glaubensaussage, eine vorwissenschaftliche Aussage. Auf derselben Ebene wie zu sagen, dass Gott die Welt geschaffen hat. Wie gesagt, ich glaube, das ist der Grund, warum so viele wirklich ungefragt, wenigsten Menschen, mit denen ich rede, haben wirklich sich mit den Fakten beschäftigt und wirklich studiert und nachgeforscht und die Argumente für die eine Theorie oder für die andere Theorie untersucht. Wir glauben so vieles einfach, weil es der Lehrer sagt oder irgendwer sagt. Und ich möchte uns einladen, da auch kritisch zu sein an dem Punkt. Auch Gott hält das aus. Wir dürfen auch Gott hinterfragen. Weil ich bin überzeugt davon, wenn wir die Fakten beobachten und wirklich nachdenken, dann werden wir bei Gott enden. Und nicht beim Zufall. Als dem Schöpfer von dem, was existiert. Von dieser Erde. Wenn wir die Welt beobachten, sehen wir einen perfekten Plan. Eine perfekte Feinabstimmung. Wir haben verschiedene Konstanten in der Natur. Die Gravitationskonstante und da gibt es eine elektromagnetische Konstante und die konstante Nuklearkraft und viele von diesen Dingen, die einfach festgesetzt sind und ganz fein aufeinander abgestimmt sind, das ganze Universum. Der Abstand von der Erde zur Sonne, Geschwindigkeit, mit dem sie um die Sonne rotiert, ist alles perfekt abgestimmt. Wenn da irgendwo ein kleiner Unterschied wäre, die Größe, die Zusammensetzung unserer Atmosphäre, wenn da irgendwo ein kleiner Unterschied wäre, wäre es überhaupt nicht möglich, hier zu leben. Es ist perfekt abgestimmt, damit wir Menschen hier leben können. Wenn wir ins Universum schauen, sehen wir einen wunderbaren Plan. Alles perfekt. Und wenn du eine Konstante ändern würdest, eine Sache, dann würdest du das ganze Universum ändern. Es passt perfekt. Wenn du in den Mikrokosmos schaust, das Mikroskop, guckst, siehst du dasselbe, einen wunderbaren Plan, eine wunderbare Feinabstimmung. Darwin hat damals noch von der einfachen Zelle geredet. Das haben wir damals geglaubt. Heute wissen wir, dass jede Zelle eine kleine Fabrik ist. Mit Information, DNA, perfekt aufeinander abgestimmt. Wenn wir unseren Körper betrachten, perfekt aufeinander abgestimmt. Ich meine, überlegt mal, was alles passieren muss, dass wir hier zusammensitzen können und hören können und sehen können und riechen können, die dicke Luft. Unser Herz muss schlagen, der Blutdruck muss stimmen, das Gehirn muss funktionieren, hier unser Auge, wunderbares Konstrukt. Darwin hat gesagt, allein zu glauben, dass das Auge durch Zufall entstanden ist, ist undenkbar. Das ist wirklich so. Eine Kamera mit einer beweglichen Linse können automatisch scharf stellen und Weitsicht und Fernsicht und dann die Rechenleistung, allein diese optischen Impulse, die die Nerven übertragen in unser Gehirn, diese Verarbeitung. Schnellste Supercomputer braucht viel länger als wir, viel länger. Es ist unglaublich, was da passiert und alles muss perfekt zusammenwirken. Unser Skelett muss uns tragen, dass wir hier sitzen können. Ohren müssen funktionieren, auch da wieder ein wunderbares Konstrukt mit diesen Knöchelchen und wie diese Schalldruckenergie umgewandelt wird in mechanische Energie, elektrische Impulse, die wieder weitergeleitet werden. Ein wahnsinnig komplexes System. Es ist wunderbar, es ist unglaublich. Isaac Newton hat gesagt, der Begründer der klassischen Physik, die wunderbare Einrichtung und Harmonie des Weltalls kann nur nach dem Plane eines allwissenden und allmächtigen Wesens zustande gekommen sein. Das ist und bleibt meine höchste Erkenntnis. Und Albert Einstein, der Begründer der Relativitätstheorie, hat gesagt, jedem tiefen Naturforscher muss eine Art religiösen Gefühls naheliegen, weil er sich nicht vorzustellen vermag, dass die ungemein feinen Zusammenhänge, die er schaut, von ihm zum ersten Mal gedacht werden. Im unbegreiflichen Weltall offenbart sich eine grenzenlos überlegene Vernunft. Gott ist der Schöpfer. Ich meine, was ist logisch für euch, wenn ich euch erzählen würde, mein Auto, was hier draußen vor der Tür steht. Da gab es vor Millionen von Jahren mal eine Explosion und dann zufällig hat sich dieses Auto zusammengebaut und das Auto ist das Endprodukt davon. Würdet ihr mir das glauben? Wäre das glaubwürdig? Wäre das logisch? Was passiert, wenn was explodiert? Ist das Resultat davon Ordnung oder Chaos? Ich sage Leuten immer, ich bewundere deinen Glauben, wenn sie sagen, dass wir durch Evolution entstanden sind, durch Zufall. Kann keiner nachprüfen, es bleibt Glaube. Du kannst an den Schöpfer glauben oder du kannst an, das ist schon wieder fast ein Widerspruch, an die schöpferische Macht des Zufalls glauben. Ein Widerspruch in sich eigentlich. Was ist logischer? Keiner würde glauben, dass dieses Auto durch Zufall entstanden ist. Das sind hunderttausende Mannstunden drinnen von intellektuellen Design und Ingenieuren, die geplant haben und Leute, die die einzelnen Teile perfekt konstruieren, sodass es zusammenwirken kann, dass alles zusammenpasst. Leute, die es zusammengebaut haben, die das geprüft haben. Tausende Mannstunden von intelligenten Menschen. Dieses Auto, würden alle übereinstimmen, wurde erschaffen von irgendjemandem. Keiner würde auf die Idee kommen zu sagen, oh, tolles Zufallsprodukt. Es muss aber lange gedauert haben. Wir sind so viel komplizierter als dieses Auto, das da draußen steht. Und wirklich, ich bewundere den Glauben, wer glauben kann, dass es durch Zufall entstanden ist. Irgendwo ein Knall und dann hat sich alles zusammengebaut. Ist nicht glaubwürdig für mich. Ich habe so großen Glauben nicht. Wenn ich die Schöpfung betrachte, ist es viel logischer für mich anzunehmen, ja, da war ein Schöpfer. Da war ein Planer. Ich sehe Plan. Das natürliche Resultat von Zufall ist nicht das, was wir sehen. Es ist viel vernünftiger anzunehmen, dass es von einem Planer entstanden ist. Weil das ist, was wir sehen, wenn wir uns selbst betrachten, wenn wir dieses Universum betrachten, wenn wir die kleinste Zelle betrachten, wenn wir durchs Mikroskop gucken, überall sehen wir Plan. Wunderbare Feinabstimmung. Das weist uns auf einen Planer hin. Das ist natürlich das, was die Bibel uns sagt. Dass Gott erkennbar ist in dem, was er geschaffen ist. Römerbrief 1 und das Problem ist ein geistliches Problem, dass die Menschen erkannten, dass es einen Schöpfer gibt, aber keinen Schöpfer haben wollten und aus ihrem Herzen heraus. Aus Ungerechtigkeit heißt es im Römerbrief, diese Erkenntnis verdrängt haben, weil sie keinen Gott haben wollten. Wieder, weil der Anspruch ist, wenn es einen Schöpfer gibt, dann gehören wir ihm. Weil der Schöpfer ist der Besitzer von dem was er erschaffen hat. Und das wollen viele nicht. Nicht alle sagen das so ehrlich, aber der Evolutionist Arthur Keith hat gesagt, die Evolution ist unbewiesen und unbeweisbar. Wir glauben aber daran, weil die einzige Alternative dazu der Schöpfungsakt eines Gottes ist, und das akzeptieren wir nicht. Wenigstens ehrlich. Thomas Huxley hat gesagt, die Evolutionstheorie macht uns auf wunderbare Weise frei von der erdrückenden Zwangsjacke aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 1 und 2. Das ist die Schöpfung Gottes. Im Psalm 14 heißt es, der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Er spricht es in seinem Herzen. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, wenn er nach außen schaut, die Schöpfung betrachtet. Es kommt aus dem Herzen heraus. Menschen wollen ihr eigener Gott sein. Es ist dieser menschliche Stolz. Ich möchte keinen Gott haben, der über mir steht, der mir sagt, was richtig und was falsch ist, wie ich leben soll. Ich möchte mein eigener Gott sein. Ich möchte mein eigenes Ding drehen. Also muss ich Gott irgendwie verdrängen. Und dann suche ich nach Alternativen. Und wenn so eine unglaubwürdige Religion wie Evolution ist, dann hänge ich mich halt da dran. Ich hoffe, ich trete niemandem zu nahe. Aber ich möchte euch herausfordern, wirklich euch mal zu beschäftigen damit. Und wirklich mal nachzudenken. Nicht einfach Dinge zu akzeptieren, die Menschen von sich geben, die Gott zum größten Teil ablehnen. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Warum denn? Er hat sie geschaffen, er hat sie gegründet, er ist der Schöpfer. Das heißt für uns persönlich, wir gehören nicht uns selbst. Nicht nur, weil Gott der Schöpfer ist, sondern wir lernen auch, wir sind erkauft worden mit einem Preis. Menschen haben sich abgewandt von Gott, Sündenfall, nennt das die Bibel, wollten ihren eigenen Weg gehen, sind zu Sklaven der Sünde geworden, so Sklaven des Teufels, wirklich Sklaven des Todes. Und Gott hat uns so geliebt, dass er Jesus gegeben hat, seinen Sohn gesandt hat, um uns zu befreien von dieser Macht der Sünde und des Todes und des Teufels. Wir sind freigekauft. Es wurde ein Preis bezahlt für uns. Das Leben, das Jesus für uns gegeben hat. Auch deswegen gehören wir nicht uns selbst, sondern wir gehören ihm. Und es sollte uns sehr bewusst sein als Christen. Wir sind nicht unser eigener Gott. Wir stellen nicht unsere eigenen Regeln auf. Es geht nicht darum, dass wir das tun und lassen, was wir wollen. Es geht nicht um Selbstverwirklichung, dieses große Schlagwort in unserer Welt. Es geht darum, dass wir unseren Platz einnehmen als Geschöpfe. Das ist der heile Platz übrigens. Das ist, wozu wir geschaffen sind. Das Buch, was wir hier in den Händen halten, ist die Betriebsanleitung für unser Leben, wie unser Leben heil und gut funktioniert. Und wir können es missachten und wir fallen auf die Nase und wir tun uns weh und können uns umschauen in der Welt, wie heil sind denn die Menschen? Wie gut funktioniert denn dieses Leben ohne Gott? Wie gut funktionieren denn die Ehen und Familien von denen, die von Gott nichts wissen wollen? Oder wir können es auf uns persönlich anwenden, wie gut funktionieren unsere Familien? Wenn wir uns nicht an das halten, was hier drin steht. Wenn wir nicht Gott im Zentrum haben, unserer Familien und unseres Lebens. Wie gut funktioniert es denn? Wie heil ist es denn in unserer Welt? In einer gottlosen Welt. Jesus ist der Heiland. Er ist der das Heil in unser Leben bringt. Der uns versöhnt mit Gott, dem Vater, und der uns Kraft gibt, ein heiles Leben zu leben. Weil ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Das steckt schon in dem Wort drinnen. Wie gesagt, Gott ist unser guter Hirte. Er möchte, dass wir heil sind. Deswegen sagt er uns das, was er uns sagt. Er führt uns zu frischen Wassern. Er führt uns auf den Pfad der Gerechtigkeit. Er meint es wirklich gut mit uns. Er will uns segnen, wenn wir im Vers 5 lesen. Das ist Gottes Herz. Aber das sollte uns allen bewusst sein, wir gehören Gott. Und deswegen wollen wir auf ihn hören. Und ich sehe viel zu viele Christen, die sagen, ja, ich bin Christ und ich habe Jesus, damit er mich irgendwie rettet und in den Himmel bringt. aber mein Leben lebe ich für mich. Ich gehöre mir, ich tue, was ich will. Egal, was Gott in der Bibel sagt, ich gehe am Sonntag in die Gemeinde und am Montag schummel ich in der Schule und am Freitag besaufe ich mich auf der Party und am Samstag schlafe ich mit meinem Freund. Was immer. Das ist nicht Christ sein, das ist nicht Jesus nachfolgen. Das Wort Christ bedeutet eigentlich ein kleiner Christus. Das steckt da drin. Das haben die Leute gesagt, hey, guck mal, das sind die Christen. Die kleinen Jesus. So hat Jesus nicht gelebt. Also Gott stellt ganz klar einen Herrschaftsanspruch über unser Leben. Und er möchte der Gott sein, er möchte der Herr sein in unserem Leben. Und wenn wir ihm gehören, dann gehört das auch dazu, dass er unser Leben dirigiert. Und das ist wunderbar, das ist nichts Schweres oder Einengendes, das ist was Befreiendes, das ist was Wunderbares. Es ist gut, heil zu leben. Es ist schön, sich nicht zu verletzen. Es ist schön, sich nicht selber weh zu tun und anderen weh zu tun. Es ist nichts Einengendes. Die Werbung verdreht das so oft. Ne? Wir sehen die Leute, die mit den hübschen Mädels am Strand liegen und saufen. Ne? In Wirklichkeit sollte es ein Bild sein von einem Penner, der irgendwo sich den Magen aus dem Leib kotzt. Irgendwo im Straßengraben. Von einem Alkoholiker, der besoffen ist und andere Leute beschimpft und Schlägereien und diese Dinge. Die Konsequenz, ne? Es benebelt unsere Sinne. Nichts dabei, ein Gläschen Wein zu genießen oder ein Gläschen Bier. Aber Gott ist ganz klar in der Bibel, dass es nicht heil ist, wenn wir unsere Sinne benebeln und wir weggetreten sind und Dinge tun, ohne drüber nachzudenken, wenn wir unter den Einfluss von Alkohol oder irgendwelchen anderen Drogen kommen. Es ist heil, nach Gottes Wort zu leben. Es ist heil zu warten bis zur Ehe, bevor wir sexuell aktiv werden. Es ist heil. Wunderbar, mit der Frau deines Lebens. Leben lang. Keine alten Erfahrungen, keine Vergleiche, keine Belastungen aus der Vergangenheit. Das ist wunderbar, das ist heil, das ist schön. Da muss ich gar nicht mit der Bibel kommen, das macht einfach Sinn. Ich habe von jemandem gehört, der gesagt hat, ich habe die wunderbarste Frau meines Lebens geheiratet, aber seit unserer Hochzeitsnacht sind wir nie allein im Bett. Weil er diesen ganzen alten Erfahrungen hat und es kommt immer wieder hoch, diese Vergleiche, diese Erfahrungen. Und er sagt, es zerstört unsere Intimität. Das ist Tatsache. Statistik sagt, dass die warten bis zur Ehe, eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass ihre Ehe hält. Es ist heil, es ist gut. Die Wissenschaft kommt drauf, bestätigt das, was Gott schon die ganze Zeit sagt. Es ist heil, nicht zu lügen. So stressig, oder? Wenn du lügst und dann musst du weiter lügen, um die eine Sache zuzudecken und am Ende bist du gefangen in deinem eigenen Lügengespinst. Es ist heil, wenn wir nicht tratschen und lästern über andere. Es zerstört unsere Beziehungen. Das zerstört Vertrauen. Es ist heil, so zu leben, wie Gott es sagt. Es ist wunderbar. Also es ist nichts Schweres, Gott zu gehören, es ist was Wunderbares. Und biblisch gesehen haben wir die Alternativen, entweder du gehörst dem Teufel oder du gehörst Gott. Such dir aus, wem du gehören willst. Ich will lieber Gott gehören, der mein guter Hirte ist, das gut mit mir meint. Also Gott hat uns erschaffen, deswegen gehören wir ihm. Und dann logisch die nächste Frage ist, okay, wenn hier Gott ist und wir was mit ihm zu tun haben, wenn es einen Gott gibt, der uns erschaffen hat, dann hat er natürlich was mit unserem Leben zu tun und unser Leben was mit ihm zu tun. Und die nächste Frage ist, wer kann denn Beziehung mit ihm haben? Und das wird hier in den nächsten Versen beantwortet. Im Vers 3, wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Gemeint ist hier das Heiligtum, der Berg Jerusalem, der Berg Zion, auf den das Heiligtum, das Bundeszelt gestanden ist, später der Tempel, der Ort, der Gottes Gegenwart unter den Menschen repräsentiert hat. wo Gott gesagt hat, okay, da will ich wohnen, da will ich mich mit euch treffen, da will ich euch begegnen. Viele Ausleger glauben, dass der Anlass für diesen Psalm die Überführung der Bundeslade nach Jerusalem war. Ihr könnt das nachlesen in 2. Samuel 6, als David getanzt hat vor der Bundeslade. Und diese Bundeslade, die Gottes Gegenwart repräsentiert hat, wollte er in seiner Stadt haben. Und hier die Frage, wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Auf gut Deutsch für uns, wer darf eine Gemeinschaft haben mit dem Herrn, mit dem Schöpfer? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Seht, das ist eine heilige Stätte, wo Gott ist. Gott ist heilig. Das ist unser Problem mit ihm. Gott ist heilig, wir sind nicht heilig. Wir sind Sünder. Jesus hat uns den Maßstab gegeben in der Bergpredigt. Er hat gesagt, ihr sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Wer darf Gemeinschaft mit Gott haben? Die Vollkommenen. Ich habe das früher nicht wirklich verstanden. Ich war selbstgerecht. Ich habe gedacht, ja, Gott wird mich schon annehmen, weil ich gehe in die Kirche jeden Sonntag. Denk zwar nicht viel an Gott, aber ich sitze da meine Zeit ab. Ich habe niemanden umgebracht. Ich bin eigentlich ein ganz guter Kerl. Bis ich das gelesen habe, dass Jesus sagt, es soll vollkommen sein, wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Und so realitätsfremd und abgehoben war ich dann doch nicht. Das für mich zu beanspruchen. Ich bin weit entfernt von Perfektion. Könnt meine Frau fragen. Wer darf hinaufsteigen? Wer darf Gemeinschaft haben mit diesem heiligen Gott? In Vers 4 heißt es, der unschuldige Hände und ein reines Herz hat. Unschuldige Hände. Der nichts falsch getan hat. Aber es geht um mehr als das, es geht auch um ein reines Herz. Denn Jesus hat ganz klar gesagt, das, was wir tun, unsere Handlungen, das, was wir sagen, das kommt aus unserem Herzen heraus. Juden haben gedacht, okay, ich wasche meine Hände, diese rituellen Waschungen, dann bin ich rein, dann darf ich zu Gott kommen. Jesus hat gesagt, nee, das äußerliche Reinigen, das langt nicht. Denn das Böse kommt aus dem Herzen hervor, eigentlich. Und Jesus hat gesagt, wenn du jemanden hast in deinem Herzen, das führt zum Mord. Deswegen, wenn du deinen Bruder hast, dann bist du eigentlich schon schuldig geworden. Schon ein Mörder in deinem Herzen. Wenn du in deinen Gedanken lüsterst, wenn du in deinen Gedanken eine Frau ausziehst, mit der du nicht verheiratet bist, dann hast du eigentlich schon Ehebruch begangen in deinem Herzen. Jesus zeigt uns ganz klar diesen Zusammenhang zwischen dem, was wir im Herzen haben, was wir denken, was wir in unserem Innersten verbergen und dem, was rauskommt. Das verunreinigt uns. Wie wir denken, was wir im Herzen drin haben, so werden wir letztlich auch handeln. Also wir brauchen nicht nur äußerliche Reinheit, wir brauchen ein reines Herz, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Das ist parallel hier. Hebräische Poesie, Parallelismus. Wird zweimal dasselbe ausgesagt oder Ähnliches mit ähnlichen Worten. Jemand, der ehrlich ist. Ihr könnt Psalm 15 lesen. Ist dasselbe Gedanke da ausgeführt. Da wird noch mehr ausgeführt. Aber der Punkt hier ist, wer darf Gemeinschaft haben mit dem Heiligen, mit dem perfekten Gott? Jemand, der heilig ist. Unsere Heiligung ist nicht irgendwas Nebensächliches. Das ist Gottes Wille für euch, eure Heiligung, dass ihr heilig werdet, dass ihr Jesus ähnlich werdet. Wir werden das nie perfekt schaffen in dieser Welt. Und wir werden nie aus eigener Kraft zu Gott kommen. Das ist das Problem von allen menschengemachten Religionen. Die sagen, du musst dich zu Gott hinarbeiten, sei es durch Meditation oder dass du immer und immer wieder geboren wirst, bis du es endlich richtig machst und gut genug bist, dass Gott dich annimmt. Problem ist, jedes Baby ist genauso dumm wie jedes andere und genauso ein Sünder wie jedes andere. Wir haben nichts dabei gewonnen, wenn wir öfter wiedergeboren würden in dieser Welt. Die Bibel sagt uns, Wir leben einmal und dann kommt das Gericht. Dann wird unser Leben beurteilt. Die Entscheidungen, die wir hier getroffen haben. Und das bestimmt unsere Ewigkeit. Manche sagen, es sind gute Werke. Und wenn deine guten Werke die bösen Werke aufwiegen, dann schaffst du es irgendwie zu Gott. Die Bibel sagt uns in Römer 3, Vers 23, alle haben gesündigt. Keiner ist perfekt. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das ist wie, wenn du hier einen Graben hast, der 20 Meter breit ist. Der eine hüpft vielleicht ein Meter. Ich war nie gut in Weitsprung. Ich weiß nicht, was die tollen Weitspringer springen. Vielleicht 3, 4, 5 Meter. Aber 20 Meter schafft keiner. Alle kommen zu kurz. Und das ist unser Problem als Menschen. Wir sind auf der einen Seite, Gott steht auf der anderen Seite und wir kommen alle zu kurz aus uns selbst. Erlangen die Herrlichkeit Gottes nicht. Aber es gibt einen, der hat ein perfektes Leben gelebt. Ein sündenloses Leben. Und es ist Jesus Christus. Und er hat sein Leben für uns eingesetzt am Kreuz. Er hat am Kreuz sich unsere Sünden zurechnen lassen. Denkt an eine Banküberweisung. Unsere Schulden wurden auf sein Konto überwiesen. Und sein perfektes, heiliges Leben, seine Millionen wurden auf unser Konto überwiesen. Er hat unseren Platz eingenommen, den Platz des Verbrechers am Kreuz, den Platz, wo er getrennt war von Gott, wo er gesagt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damit wir seinen Platz einnehmen können, den Platz des Sündenlosen, den Platz von Gottes Sohn. Wir können Gottes Kinder werden in ihm. Johannes Evangelium Kapitel 1, die, die ihn aufnahmen, denen gab er das Vorrecht, Kinder Gottes zu werden. Werden adoptiert in Jesus. Gott hat Jesus behandelt am Kreuz, als hätte er unser Leben gelebt, sodass er uns behandeln kann, als hätten wir Jesu Leben gelebt. Also, da ist viel mehr als nur Vergebung. Wir haben unsere Schuld vergeben. Nee, wir haben auch Jesu perfektes Leben zugerechnet. Wir stehen nicht nackt vor Gott. Die Bibel spricht davon, dass wir umkleidet werden mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Und diese Sünde, die uns trennt von Gott, die ist weggenommen, wenn wir uns Jesus anvertrauen. In Jesus. Jesus bietet uns dieses ewige Leben in Gemeinschaft mit Gott als Geschenk an. Wie wird es wirksam? Wenn ich dir ein Geschenk gebe, hast du was davon? Wenn du es einfach nimmst und ins Regal stellst? Nee, oder? Du musst das Geschenk auspacken, dass es für dich gilt. Gott hält uns dieses Geschenk hin. Aber wir müssen es auspacken und wir tun das so glauben. Dass wir unser Vertrauen ganz von uns selbst wegsetzen, unsere Selbstgerechtigkeit vergessen und unser Vertrauen allein auf Jesus setzen und sagen, ja Jesus, ich glaube, dass du für meine persönliche Schuld bezahlt hast. Und ich möchte, dass es für mich gilt. Ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen als mein Retter, der mich rettet von meiner Schuld, von meiner Entfremdung von Gott, von dieser Trennung, von der Hölle letztlich, ist nichts anderes als Trennung von Gott, der mich rettet in Beziehung mit Gott bringt. Darauf vertraue ich, auf dich allein, Jesus. Und ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen als mein Retter und auch als mein Herr. Hier, Vers 1 und Vers 2. Ich möchte dir gehören. Ich möchte dir nachfolgen. Einfaches Gebet. Aber es hängt viel dran in den einfachen Worten. Es ist eine Entscheidung. Letztes Mal drüber gesprochen. Gott sucht nicht Anhänger. Irgendwo Anhänger, den man wo anhängt und mitzieht. Nee, Gott sucht Nachfolger. Menschen, die sich für ihn entscheiden aus freiem Willen. Er wird uns nicht vergewaltigen. Er möchte eine Liebesbeziehung mit uns und das braucht einen freien Willen. Anna, wenn ich dir eine Pistole an den Kopf halte und sage, Anna, sag mir, dass du mich liebst, dann wirst du es vielleicht tun. Aber es wäre nicht echte Liebe. Und Gott hätte uns als Marionetten schaffen können, die einfach immer nur sagen, ja, ja, ja und immer seinen Willen tun. Aber das wäre nicht echte Liebe. Deswegen hat er uns als verantwortliche Personen geschaffen. im Ebenbild Gottes. Er ist ein persönlicher Gott. Wir sind als Personen geschaffen, die Entscheidungen treffen können. Moralische, ethische Entscheidungen, die sich für Gott entscheiden können und gegen Gott entscheiden können. Und er hat den Menschen von Anfang an ein Objekt, einen Punkt gegeben, wo sie diese Entscheidung ausüben konnten. Die ersten Menschen im Garten war das ein Baum. Hätte irgendwas anderes auch sein können. Aber Gott hat es an einem Ding festgemacht, okay, wollt ihr mit mir leben? Wollt ihr mir gehorchen? Wollt ihr mich Gott sein lassen in eurem Leben? Oder wollt ihr stolz sein und euer eigener Gott sein? Und wir wissen, was passiert ist. Menschen sind stolz geworden und wollten ihr eigener Gott sein. Wollten Gott gleich sein. Für uns heute ist es nicht ein Baum, sondern ein Kreuz. Oder besser gesagt, die Person, die am Kreuz gehangen ist und wieder auferstanden ist. Die dieses perfekte Leben für uns gelebt hat, für unsere Schuld gestorben ist und die auferstanden ist. Jesus. Die Frage ist, was machst du mit ihm? Wenn wir hier in dem Psalm die Aufforderung haben, mach die Tore auf, mach die Türen auf, das ist eine Anforderung an uns, unsere Herzenstüren aufzumachen. Entscheidungen für Gott zu treffen. Aber da kommen wir später noch dazu. Also Jesus ist derjenige, der uns zu Gott bringt. Er ist derjenige, der unschuldige Hände und ein reines Herz hatte. Er durfte hinaufsteigen zu Gott. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen, heißt im Glaubensbekenntnis. Er sitzt im Himmel. Und wir dürfen in ihm sein und mit ihm schon geistig dort sitzen, wenn wir ihn angenommen haben. Und eines Tages wirklich da sein, in Gottes Gegenwart. Und diese Beziehung, die hier beginnt in diesem Leben, diese Gemeinschaft, die wir hier erfahren können, wird vollendet sein. Jetzt sehen wir undeutlich wie durch einen Spiegel oder in einem Spiegel, sagt der Paulus, aber eines Tages werden wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Das ist unsere Hoffnung. Das ist wunderbar. Und wenn du einen Gott hast, der dir diese Hoffnung nicht gibt, dann ist dein Gott zu klein. Vers 5 heißt es, er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist unser Gott. Das ist sein Herz. Er will uns segnen. Er will uns gerecht machen. Das hat er getan in Jesus Christus. Jesus wurde für uns zur Sünde, damit wir die Gerechtigkeit Gottes werden können in ihm. Und dann kann Gott uns segnen. Nicht wegen dem, was wir tun, nicht weil wir es verdient haben, sondern wegen dem, was Jesus für uns verdient hat. Das ist Gnade, ein unverdientes Geschenk, unverdiente Gunst. Wir stehen in Beziehung zu Gott, nicht in einer gesetzlichen, religiösen Beziehung, unsere Leistungen, das, was wir tun, sondern es ist Gnade, wegen dem, was Jesus schon für uns getan hat, wegen dem, was er für uns verdient hat. Das ist wunderbar. Das ist der Unterschied zwischen biblischem Christentum und allen anderen Religionen. Und dazu zähle ich auch die christlichen Religionen. Ich bin katholisch aufgewachsen. Das ist eigentlich eine Werksreligion zu großen Teilen. Du musst selber heilig genug werden und wenn du heilig genug wirst, dann kommst du vielleicht noch ins Fegefeuer, da wirst du dann ganz gereinigt und dann darfst du irgendwann zu Gott. Aber diese Gnade, dass du jetzt in Jesus heilig sein kannst und jetzt Beziehung haben kannst mit Gott, das fehlt meines Erachtens. Für die Theologen unter uns, meines Erachtens hat die katholische Kirche Rechtfertigung und Heiligung vermischt. Ich glaube, die Bibel lehrt, dass wir gerechtfertigt sind, dass wir gerecht gemacht werden vor Gott in dem Moment, in dem wir Jesus annehmen. Dann wird unsere ganze Lebensschuld auf ihn überwiesen, seine Perfektion wird uns zugerechnet, wir werden von neuem geboren, wir bekommen geistliches Leben, Gott nimmt Wohnung in uns, wir haben Beziehung mit Gott, hier und jetzt. Obwohl wir noch nicht selber perfekt sind, aber wir sind perfekt in Jesus sozusagen. Es wird uns zugerechnet von außerhalb. Wir sind umkleidet mit seiner Gerechtigkeit. Und deswegen kann ich jetzt mit Zuversicht und mit Freimut vor den Thron Gottes kommen. Wie es heißt im Hebräerbrief Kapitel 4. Mit Zuversicht Gemeinschaft haben mit ihm. Und dann, weil Jesus in mir wirkt und weil er mich verändert, möchte ich auch ein heiliger Mensch werden. Das heißt, Jesus ähnlich. Das ist ein Prozess, der dauert bis an mein Lebensende. Aber meine Beziehung mit Gott, meine Rechtfertigung vor Gott, hängt in dem Sinne nicht mit meiner Heiligung zusammen. Das kommt zuerst und dann durch die Gemeinschaft mit Jesus werde ich ihm ähnlich. Weil die katholische Kirche hat es meines Erachtens verdreht. Es sagt, Gott gibt dir Gnade und du kannst Jesus ähnlich werden und dann, naja, wenn es langt, kommst du hoffentlich in den Himmel. Aber du kannst ja nie wirklich sicher sein. Wenn du Jesus hast, dann kannst du dir sicher sein, dass du im Himmel mit Gott sein wirst. Alle, die in ihm sind, die ihm festhalten. Korrigiert mich, wenn ich das falsch verstehe, aber das ist meines Erachtens der Unterschied. Wie gesagt, der Unterschied zwischen wahrem Christentum, zwischen Gnade und allen anderen Religionen. Aber es ist Gott nicht unwichtig, unsere Heiligung. Das möchte ich auch sagen. Diese reinen Hände, dieses reine Herz, das ist etwas, was Gott hervorbringen will in unserem Leben. Und das ist auch das Herz jedes wahren Christen. Wenn es dir egal ist und du mit einem guten Gewissen in Sünde leben kannst, so beständig bewusst gegen das, was Gott sagt in seinem Wort, dann musst du dein Herz prüfen, ob du wirklich von neuem geboren bist, ob du wirklich gerettet bist, ob du wirklich in Beziehung mit Gott bist. Ich rede nicht davon, dass wir auf die Nase fallen, das passiert uns ständig. Dass wir Dinge sagen und tun, Mann, die wir eigentlich nicht wirklich wollen und wir müssen Gott immer wieder unsere Schuld bekennen und sagen, oh, das ist nicht in Ordnung, das muss raus aus meinem Leben. Danke, dass du für gestorben bist, Jesus. Danke, dass ich deine Vergebung annehmen kann dafür. Aber wenn du mit gutem Gewissen bewusst in Sünde leben kannst, beständig, dann weiß ich nicht, dann musst du dein Herz prüfen. Also es ist wichtig für Gott, dass wir ihm ähnlich werden. Das ist nicht nebensächlich. Wie gesagt, ich mache mir große Sorgen über die Leute, die sagen, oh, ich renne in die Gemeinde am Wochenende und lebe den Rest der Woche wie alle anderen Heiden, wie alle, die Gott nicht kennen. Lebe in Sünde, das macht mir nichts aus, das kriege ich zusammen. Das ist so typisch für unsere postmoderne Gesellschaft, dieses Leben in Parallelwelten irgendwie. Und alles ist relativ, alles ist egal, ich bringe das alles irgendwie unter einen Hut. Nee, wenn du Jesus wirklich begegnest, wenn du ihn wirklich als deinen Herrn erfährst, dann kann das nicht passieren. Dann wird er dein Leben verändern. Wir könnten das draufschreiben, wie auf den Zigarettenpackungen. Jesus wird, also nicht deine Gesundheit gefährden, aber Jesus wird dein Leben verändern. Er wird deine Selbstsucht gefährden. Und dein Eigenleben und deine Selbstverwirklichung gefährden. Weil Gott hat ganz was anderes vor. Das ist Gottes Wille für euch, eure Heiligung. Also es ist Gott wichtig, deswegen soll es auch uns wichtig sein. Und wieder Vers 5, sein Segen, sein Herz ist es, Gottes Herz in dem Ganzen ist, dass wir seinen Segen empfangen. Denn ein heiliges Leben ist wirklich ein heiles Leben. Vers 6, das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen. Und ich füge ein Gott Jakobs, ich glaube, das ist die richtige Übersetzung. Die nach Gott trachten. Wieder Gott sucht Nachfolger. Nicht Marionetten, die er einfach vergewaltigt und hinter sich herzieht. Nicht einfach Anhänger, sondern Nachfolger, die dein Angesicht suchen. Und wenn wir Gottes Angesicht suchen, wenn wir die Gemeinschaft mit ihm pflegen, das verändert uns. Dann werden wir verändert. In das Ebenbild von Jesus, heißt es im 2. Korintherbrief. Und dann hier der letzte Abschnitt, Vers 7 bis 10. Können wir uns das vorstellen als Chorgesang, wenn wirklich der Kontext vom Psalm im Original war, dass die Bundeslade nach Jerusalem überführt werden. Hier haben wir personifiziert diese Pforten, diese Tore von Jerusalem, wenn das der Kontext ist. Wird hier nicht gesagt. Manche glauben, dass es die Pforten des Tempels sind. Aber wenn David den Psalm geschrieben hat, wurde der Tempel erst später gebaut. Also wieder sehr poetisch hier. Und wir können uns das als Chorgesang vorstellen. Da gibt es offensichtlich einen Vorsänger, der hier Fragen stellt, rhetorische Fragen. Wer ist der König der Herrlichkeit? Und dann haben wir wahrscheinlich den Chor, der singt, der Herr, stark und mächtig. also poetisch. Die Tore, die Pforten werden hier als Personen angesprochen. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Die englische Kirche hat traditionell diesen Psalm immer gebetet an der Himmelfahrt Jesu, an dem Himmelfahrtstag, wo sie daran gedacht haben. Dieser Einzug unseres Königs in den Himmel, die himmlischen Pforten. Es steht hier im Vers 9 die ewigen Pforten, im Vers 7 auch. Erhebt euch, ihr ewigen Pforten. Dass Jesus bezahlt hat für unsere Schuld, auferstanden ist und an seinem Platz des Herrschers im Himmel eingenommen hat. Bei uns traditionell wurde dieser Psalm auch oft zu Weihnachten oder dieses Bild zumindest verwendet. Advent, die Vorbereitung auf den Herrn, bereitet die Herzen, macht hoch die Tür. Wie heißt das Lied?
Die Tor macht weit.
Die Tor macht weit, genau, dieser Gedanke. Also die Herzenstüren zu öffnen. Manche sehen hier drin auch die Wiederkunft Jesu, wenn er wiederkommt, um ja, seinen Besitzanspruch hier, die Erde, neuer Himmel, neue Erde, wenn er wiederkommt, öffnet ihm die Tore. Der Punkt ist, Gott will kommen, mach ihm die Tore auf. Ich denke, das ist die Anwendung für uns. Ich denke an die Offenbarung, wo Jesus sagt, ich stehe an der Tür und ich klopfe an. Und wer sie aufmacht, dem werde ich eintreten und werde Gemeinschaft mit ihm haben, werde mit ihm essen. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. F.B. Meyer hat gesagt, dieser Psalm wird in uns erfüllt, wenn Jesus Christus in unser Herz kommt als unser König, um über uns zu herrschen. Und er wird seine völlige Erfüllung erfahren, wenn die Erde und ihre Bewohner ihn als ihren Herrn willkommen heißen. Und an diese Frage, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, großgeschrieben, Großbuchstaben, Jahwe, J-H-W-H, der Gott der Bibel, der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten. Wir könnten vielleicht an so ein Zugtor denken, erhebt dich, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, der König der Herrlichkeit, der Herr der Herrscher? Er ist der König der Herrlichkeit, unser Gott, der Herr des ganzen Universums. Und ich mag, was hier über ihn ausgesagt wird. Er ist stark und mächtig, er ist mächtig im Kampf. Auch wenn wir an unseren geistlichen Kampf denken, in unserem Kampf gegen Sünde. Er hat die Sünde besiegt, er hat den Tod besiegt, er hat den Teufel besiegt. Kolosserbrief Kapitel 2 heißt es, dass er diesen Schuldschein, der gegen uns war, diese Liste unserer Sünden, dass er die ausgelöscht hat und fortgeschafft hat, als er sie ans Kreuz nagelte. Und er hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und einen Triumph über sie gehalten. Er hat den Tod, er hat den Teufel besiegt. Und wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir in ihm sind, wenn wir uns von ihm bestimmen lassen, sein Leben durch uns leben lassen, dann müssen wir nicht mehr Sklaven der Sünde sein. Dann können wir wirklich anders leben. Der Herr ist stark, der Herr ist mächtig. Ist wunderbar, oder? Darüber nachzudenken. Wenn ich zum allmächtigen, ewigen Gott aufschauen kann, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und sagen kann, Papa, dann kriegt mein Leben die richtige Perspektive. Wenn ich durch eine schwere Zeit gehe, wenn Menschen mich anfeinden, und auch das ist biblisch, die, die gottesfürchtig leben wollen, die werden Verfolgung erleiden, schreibt der Paulus an den Timotheus. Wenn du ein heiliges Leben leben willst für Jesus, keiner wird unseren Kopf kürzer machen wie in anderen Kulturen, aber Leute werden dich vielleicht auslachen. Aber ich weiß, der Herr ist mächtig. Wenn ich mit ihm bin, wenn er mit mir ist, dann wer kann gegen mich sein? Ihm gehört die ganze Welt. Einer der Kirchenväter, wegen seinen Predigten von der Kaiserin hier angefeindet wurde, hat gesagt im Kontext, oh, was soll's, wenn ich verbannt werde? Hey, die ganze Erde gehört dem Herrn. Soll mir passieren. Monika, die Mutter von Augustinus, dem Kirchenvater Augustinus, war krank in Europa und konnte nicht mit ihm nach Nordafrika zurückkehren und sie lag im Sterben und sie hat gesagt, ach, begrabe mich hier, wo ich gerade bin. Die ganze Erde ist des Herrn. Ist egal. Das gibt uns Perspektive, oder? Wo immer ich hingehe, alles gehört dem Herrn. Und wenn ich ihm gehöre, dann gehört alles in einem gewissen Sinn auch mir. Und er ist stark und mächtig und wenn er mit mir ist, dann wer gegen mich. Also der Herr ist stark und mächtig. Wo stehst du mit ihm heute Morgen? Hast du dein Herz weit gemacht? Hast du die Herzenstüre aufgemacht für ihn? Hast du ihn angenommen als deinen persönlichen Retter? Als deinen persönlichen Herrn? Kannst du dir sagen, ich gehöre eben wirklich mit ehrlichem Herzen? Epheserbrief Kapitel 1 heißt es, dass Gottes Plan ist, er hat uns seinen Willen zu erkennen gegeben, bei der Erfüllung der Zeiten, also am Ende, alles zusammenfassen in Christus, das was in den Himmeln ist und das was auf der Erde ist in ihm. Das ist das Ziel, auf das die ganze Geschichte hinläuft, ist Jesus Christus. Alles unter seine Herrschaft in ihm zusammenzufassen. Und je mehr wir in unserem Leben mit dieser Ausrichtung leben, auf Jesus hin, ihn Herr sein lassen in unserem Leben, zu fragen, Gott, was willst du denn von mir in jeder Situation? Wenn wir im Gespräch mit ihm sind, im Gebet, wenn wir sein Wort lesen und ihn kennenlernen, seinen Willen kennenlernen und das ausleben in unserem Leben, je mehr wir uns auf das einlassen, desto mehr schwimmen wir eigentlich in dem Fluss, in die Richtung des Ziels, auf das alles hinläuft. Deswegen wird unser Leben auch runterlaufen, je mehr wir in diesem Fluss von Gottes Leben schwimmen. Wenn wir dagegen leben und aussteigen, uns selbst verwirklichen wollen, unser eigenes Ding drehen wollen, dann schwimmen wir eigentlich gegen den Strom von dem, wofür wir geschaffen sind, auf was die ganze Schöpfung zuläuft, und das ist Jesus Christus. Deswegen, es ist heil. Es ist eigentlich ein gutes Leben, mit Jesus zu leben. In ihm. Das ist das Ende. Das ist unsere Bestimmung. Ist er. Und eines Tages wird alles zusammengefasst werden. Und wir lesen davon, dass sogar die Schöpfung mit uns seufzt. Weil sie von dieser Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden. Wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes, heißt es im Römer 20. Das ist unsere Bestimmung. Seine Kinder zu sein, seine Gemeinschaft, seine Herrlichkeit. Und wir können jeden Tag einsteigen in diesen Zug, wir können draußen bleiben oder in die falsche Richtung fahren. Das ist unsere Entscheidung. Wieder, macht auf. Die Türe, erhebt ihr Tore, eure Häupter, erhebt euch ihr ewigen Pforten. Dass der König der Herrlichkeit einziehe. Möge das Realität werden, immer mehr in unserem Herzen und in unserem Leben. Amen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du klar zu uns sprichst. Und ich danke dir, dass du so ein wunderbarer Gott bist. Ich danke dir für deine Erlösung. Herr Jesus, dass du uns gerettet hast für eine Beziehung mit Gott. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns Herzen schenkst nach dir, die sich danach sehnen, dich immer mehr Herr sein zu lassen in unserem Leben. Immer mehr einfach mit dir mitzufließen in diesem Fluss, der von dir gelenkt ist. Und nicht in dem Strom der Welt, der vom Teufel gelenkt ist. Dass wir immer näher zu dir hinwachsen, Gott. Dass wir immer mehr dich verwirklichen in unserem Leben. Denn wir gehören dir, das erkennen wir ganz deutlich in deinem Wort heute. Und wir kennen deine Gnade und deine Liebe. Und wir kennen deine Herrlichkeit. Du bist der König der Herrlichkeit. Du bist wunderbar, Herr. Du bist herrlich, du bist rein, du bist heilig. Du bist liebevoll, du bist barmherzig, du bist gerecht. Du bist wunderbar, du bist herrlich. Und wir wollen dir diesen Platz lassen heute Morgen und unseren Platz als Geschöpfe einnehmen und dich Gott sein lassen in unserem Leben. In Jesu Namen. Amen.